ARD.
Es war eine Woche ohne Fußball, in der mehr passiert ist als in manchen Wochen mit Fußball. Hallo zum Bundesliga-Update. Hallo Anne Hild.
Hi, Tobi.
Mein Name ist Tobi Schäfer. Also da hat es vor allem in der zweiten Liga ordentlich gewackelt, ne?
Ja, was die Trainerstühle angeht, ne? Die sind ganz schön wackelig gerade.
Deswegen richten wir natürlich während unserer Folge den Blick auf den Live-Ticker, falls noch irgendwo jemand entlassen wird. Du hast das im Auge, ne? Oder falls auch in der ersten Liga irgendwo was passiert. Das ist ja immer das Dilemma. Man nimmt auf und ist fertig und dann verkündet Alonso, dass er nicht mehr weitermacht in Leverkusen. Also verzeiht uns, wenn wir da was liegen lassen, aber wir hoffen mal, dass es nicht passiert. Wir reden einfach über das, was da liegt und das ist eine ganze Menge. Das ist natürlich die zweite Liga, über die wir am Ende der Episode sprechen wollen. Vorher richten wir den Blick auf die erste Liga und beginnen auch diese Vorschaufolge mit unseren Thesen. Ich glaube nämlich, dass am Wochenende der deutsche Meister endgültig feststeht. Die Bayern werden die Schale auch rechnerisch eintüten.
Ja, um es mit den Worten von Leon Goretzka zu sagen, das ist auf gar keinen Fall richtig, weil ich glaube, dass Leverkusen gewinnt gegen Augsburg. Seit dem Augsburger Aufstieg 2011 hat Leverkusen gegen kein anderes Team so oft gewonnen. Das wird dieses Wochenende noch nicht entschieden, die Meisterschaft.
Aber Anne, es ist doch Thomas Müllers 500. Bundesligaspiel. Das ist ein bisschen Romanze, muss doch
noch
sein.
Kann aber auch im 501. Meister nochmal werden.
Wir besprechen das und vieles mehr jetzt für euch im Sportschau-Bundesliga-Update. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der Vorschaufolge auf den 31. Spieltag in der Bundesliga und in der zweiten Liga. Wie gesagt, das wird hinten das Thema sein. Wir beginnen aber mit dem Blick auf die erste Liga. Das Titelrennen ist entschieden, noch nicht offiziell. Dazu kommen wir gleich. Wir gucken erstmal auf das, was noch richtig spannend ist, denn wer zieht in die Champions League ein? Mhm. Das lässt sich noch nicht beantworten und dazu gibt es am Samstagabend im Topspiel das Spiel um Platz 3, so kann man es nennen. Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Beide Teams in der Rückrunde nur sehr mittelmäßig unterwegs und trotzdem ist es jetzt Tabellendritter gegen Tabellenvierter. Vor allem Leipzig weiß, glaube ich, gar nicht so richtig, wie sie da landen konnten.
Nee, das glaube ich auch.
Aber ja, das ist schon jetzt dann so ein berühmtes Big-Point-Spiel, ne, im Kampf um die Champions League.
Ja, voll. Frankfurt kann da 6 Punkte dazwischen packen, wenn die Eintracht das Spiel gewinnt. Leipzig kann nach Punkten gleichziehen. Ich sehe aber tatsächlich die Eintracht da ein bisschen stärker noch, weil Leipzig hatte jetzt 2 gute Spiele unter dem neuen Trainer und dann war es das auch schon wieder.
Frankfurt nach dem Europa League aus, aber auch ein bisschen K.O. in Augsburg zuletzt. Jetzt der Schlussspurt und jetzt können sie natürlich vollen Fokus richten auf die Liga.
Und die hatten auch eine fußballfreie Woche.
Genau. Und wir fragen mal unseren Frankfurt-Reporter Phil Hofmeister. Gibt es irgendwas, das die Champions League-Quali für die Eintracht noch gefährden könnte?
Ja, ich glaube schon, dass es da den ein oder anderen X-Faktor noch gibt aus Eintracht-Sicht, der das Ganze mit Blick auf die Königsklasse ein bisschen ins Wackeln bringen könnte. Positiv formuliert könnte man sagen, die Eintracht kann alles selbst regeln. 3 der letzten 4 Spiele sind gegen direkte Konkurrenten im Kampf um die Königsklasse. Leipzig, Mainz und Freiburg. Da kannst du alles aus eigener Kraft klar machen. Aber genau das kann auch das Problem werden. Die Drucksituation, dass die Eintracht im Prinzip die Mannschaft ist da oben, die am meisten zu verlieren hat jetzt. Die kann sich natürlich auch negativ auswirken auf diese junge Mannschaft, die obendrein ohne ihren Kopf, ohne ihren Routinier, ohne ihren Anführer Mario Götze bis Saisonende jetzt verletzungsbedingt unterwegs sein muss. Dazu kommt nach wie vor der Sturm, immer ein bisschen wankelmütig seit dem Weggang von Omar Marmoush, der nie kompensiert wurde. Also es gibt ein paar Fragezeichen rund um diese junge Eintracht-Mannschaft. Die größte Frage ist, wie sehr halten die Nerven, wie sehr hält der Kopf? Wenn der hält, dann glaube ich, wird es die Eintracht schaffen. Ansonsten wird es nochmal eine ziemlich enge Kiste mit Blick auf die Champions-League-Qualifikation.
Ja, findest du auch, dass der Druck bei der Eintracht größer ist als bei Leipzig? Also ich finde, Leipzig hat den größeren Druck, in den Champions League kommen zu müssen.
Glaube ich auch. Also allein vom Vereins-Selbstverständnis her, weil du als Leipzig halt sagst, wir müssen Champions League spielen. Ich weiß nicht, ob die Eintracht vor dieser Saison wirklich damit gerechnet hat, Champions League zu spielen. Also international ja, aber Champions League. Andererseits hast du dir den Druck selbst so ein bisschen aufgebaut durch diese Hammer-Hinrunde und vielleicht dann auch wieder verkauft mit dem Weggang von Omar Marmoush.
Ja, und Ekitike geht ja jetzt wahrscheinlich auch, der wird auch nicht zu halten sein, also da steht der nächste große Umbruch an, aber eben auch mit viel Geld im Portemonnaie und dann nicht in der Champions League zu landen, wenn du die ganze Saison unter den Top 4 eigentlich bist oder Top 3, das wäre dann schon auch eine Enttäuschung.
Andererseits denke ich lieber Europa League und da weit kommen als Champions League und dann in der Ligaphase möglicherweise schon wieder ausscheiden.
Ich glaube, das sehen nicht alle Frankfurter so, also ein bisschen Champions League ist schon auch mal schön. Und wir reden hier ja über einen großen Verein, der ist jetzt in der Champions League nicht fehl am Platz, finde ich.
Nee, absolut nicht.
Nicht so wie Mainz zum Beispiel, wo es vielleicht eine Nummer zu groß wäre.
Nee, ich finde aber, dass die Frankfurter so ein bisschen etabliert sind in der Europa League, dass du halt sagst, die spielen eigentlich fast jedes Mal, wenn sie dabei sind, auch um den Titel mit.
Werden sie wahrscheinlich keine Rücksicht drauf nehmen am Samstagabend im Spiel gegen Leipzig um 18:30 Uhr. Wir gehen mal noch die anderen Teams durch im Rennen um Europa. Da gibt es am Samstag dann auch um 15:30 Uhr eine schöne spannende Konferenz, wo ein paar Teams beteiligt sind. Fangen wir mal an mit dem SC Freiburg. Aktuell Tabellenfünfter, ein Punkt hinter der Champions League. Die Freiburger müssen nach Wolfsburg. Was geht da?
In Wolfsburg geht ja meistens viel, ne? Also das ist ja eigentlich so der Klassiker, du kommst dahin und kannst die Punkte mehr oder weniger mit einplanen, weil Wolfsburg zu Hause einfach nicht gut performt in der Saison. Ich kann mir vorstellen, dass es per Ecke entschieden wird, dieses Spiel.
Ja, die beiden Teams mit den meisten Toren nach Eckbällen, ne? Mhm. Ja, und bei Freiburg muss man natürlich sagen, mir zeigt sich, dass sie einen relativ breiten und guten Kader haben. Also wir haben schon häufig über Mansambi gesprochen, so ein neuer Zehner bei den Freiburgern. Eine Rolle, die es eigentlich lange nicht gab. Die Rückennummer 10 zum Beispiel, die wurde in Freiburg seit 2012 nicht mehr vergeben.
Krass.
Und zwar angeblich, weil Christian Streich gesagt hat, ja, mein Spielsystem gibt keinen Zehner her und Zehner haben auch immer irgendwelche Allüren, wir vergeben die Rückennummer nicht. Und Mansambi ist aber so ein Spielertyp eigentlich, er hat zwar die Rückennummer 44 und ja, hat jetzt gerade echt eine gute Phase und könnte dafür sorgen, dass Freiburg tatsächlich europäisch spielt.
Aber meinst du, der hätte unter Streich keine Rolle gespielt?
Naja, er hätte nicht die Rücknummer 10 bekommen, das meine ich.
Ja, ja, aber also halt wirklich die Frage, hätte er als Zehner gespielt? Weil irgendwie finde ich auch, dass der nicht so ganz zu Streich passen würde. Ich meine, ich finde das ja gut, wenn die Spieler selbstbewusst sind, aber wenn er sich da hinstellt und sagt, ich will die Champions League gewinnen, dann, ne? Also er hat auf jeden Fall hohe Ambitionen.
Ist aber ja müßig, über das zu reden, was Christian Streich gemacht hätte. Jetzt ist Julian Schuster der Trainer. Für mich eigentlich fast schon der Trainer des Jahres in der Bundesliga. Man muss noch ein bisschen abwarten. Es gibt auch ein paar andere Kandidaten, aber ich finde Schuster aktuell ganz weit vorne. Wenn sie europäisch spielen, dann sowieso. Weil wenn du bedenkst, was der für ein Erbe hatte und wie er es gemacht hat, dann ist es schon echt gut. Ja, Wolfsburg gegen Freiburg. Also am Samstag 15:30 Uhr, genauso wie Mainz als Tabellensechster, 2 Punkte in der Champions League. Die müssen aber zu den Bayern. Und ich habe es eingangs gesagt, das könnte der Tag sein, an dem die Bayern die nächste Meisterschaft eintüten. Weil Leverkusen parallel gegen Augsburg einfach nicht gewinnen wird. Das ist klar. Das Spiel geht 0-0 aus. Das geht 0-0 aus, weil es die beiden besten Defensiven der Rückrunde sind. Und wie gesagt, 500. Bundesligaspiel für Thomas Müller. Sein Abschied beim FC Bayern. Es ist ein Heimspiel. Ich glaube, da hat Mainz keine Chance.
Aber ich glaube, wenn einer in München gewinnen kann, dann sind das die Mainzer. Oder gegen Bayern. In München ja natürlich nicht. Das waren ja immer die Heimspiele, die Mainzer zuletzt gegen die Bayern gewonnen haben. Allerdings, finde ich, merkst du denen auch an, die hatten halt so dieses große vor Augen, ey, wir könnten wirklich nächstes Jahr Champions League spielen. Und seitdem das so mehr oder weniger Wirklichkeit war, hat Mainz dann auch stark abgebaut. Also die letzten Spiele waren ja dann, ja, jetzt nicht unbedingt Champions League reif.
Das stimmt, das ist die Theorie, dass sie dann gemerkt haben, wir haben was zu verlieren. Mhm. Jetzt haben sie ja ein bisschen was verloren. Das heißt, jetzt könnte sich das eigentlich auch wieder fast umkehren. Jetzt haben sie ja wieder nur was zu gewinnen. Jetzt,
naja,
jetzt sind sie ja wieder die Gejagten, die Jäger.
Aber sie haben halt immer noch einen europäischen Platz.
Das stimmt.
Also sie können schon noch mehr verlieren. Und wenn du mal auf dem Champions-League-Platz gestanden hast und dann am Ende der Saison merkst, es wird gar nichts mit dem internationalen Geschäft, was vielleicht für Mainz sogar gut wäre, weil sie dann nächste Saison eben nicht sowas erleben würden, wie vielleicht bei Heidenheim halt das der Punkt war. Aber trotzdem, ja, wenn du so nah dran warst, dann ärgerst du dich natürlich, wenn du auch das Geld nicht mitnimmst, was so ein internationaler Wettbewerb einfach mit sich bringt.
Ich glaube, Mainz holt in dieser Saison keinen einzigen Punkt mehr.
Boah.
Weil das Restprogramm ist auch wirklich tough. Jetzt zu den Bayern, dann Frankfurt, dann gegen Bochum, für die geht es dann noch um sehr viel. Und dann spielen sie noch gegen Leverkusen. Gut, die sind dann auch im Freundschaftsspielmodus. Aber es könnte passieren, dass Mainz da noch durchrauscht. Weil von hinten kommen eben noch andere Teams. Und dann sind wir bei Borussia Dortmund. Die sind gerade Siebter, 4 Punkte hinter der Champions League. Dortmund spielt bei der TSG Hoffenheim. Und eigentlich muss man ja sagen, der BVB von den Teams da oben aktuell mit dem meisten Momentum.
Ja, absolut. Aber Hoffenheim war in der Vergangenheit auch gerne mal so ein Stolperstein. Klar, waren auch Spiele dabei, da war schon die Saison mehr oder weniger gelaufen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass Dortmund immer gegen Saisonende in Sinsheim spielt, aber dann halt auch gerne mal nur unentschieden oder solche Spiele sogar verliert.
Aber für Hoffenheim geht es ja eigentlich auch um nichts mehr und wie gesagt, beim BVB, gut, Pascal Groß fehlt mit Knieverletzung, da fehlt so ein bisschen der Taktgeber. Das ist jetzt die Chance, Chukwuemeka endlich auch in der Startelf auch einzusetzen und die müssen den einfach jetzt auch holen. Also
ja,
langfristig verpflichten.
Ja, das definitiv. Da ist halt die Frage, wie teuer der ist. Weil was bist du dann bereit für jemanden zu zahlen, der, klar, der kam aus einer Verletzung, aber der am Anfang keine besonders große Rolle gespielt hat und von dem du auch nicht weißt, ob der über 34 Spiele auf dem Niveau auch performen kann. Mhm.
Aber ich finde, jetzt hat er total überzeugt und ich sage ja auch, Dortmund kommt noch in die Champions League, dann kann man sich den auch leisten. Das Restprogramm vom BVB ist auch relativ überschaubar, einfach finde ich. Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen und Kiel. Mhm. Also das kannst ja fast sogar alles gewinnen und dann ist der BVB am Ende Vierter.
Ja, da würde ich mitgehen.
Wobei Hoffenheim, sie können rechnerisch den Klassenerhalt klar machen, den haben sie sowieso schon eigentlich, aber wenn du es dann rechnerisch klar machen kannst, hast du vielleicht auch noch so ein bisschen Restmotivation.
Aber ist auch die Frage, ob du das zu Hause machst, weil auch Hoffenheim in dieser Saison zu Hause eher schwieriges Pflaster.
Dann haben wir Werder Bremen, Tabellenachter, 4 Punkte hinter der Champions League aktuell. Bremen spielt am Sonntag um 17.30 Uhr gegen den FC St. Pauli. Und wir stellen uns ja immer wieder die Frage, Bremen jetzt doch europareif? Und die Frage geht weiter an unseren Bremen-Reporter Felix Gerhardt. Er erklärt uns mal ein bisschen die Lage bei den Bremern. Was müsste passieren, damit Bremen in Europa auch standhaft ist? Und wie realistisch ist eigentlich, dass Julian Brandt, das Gerücht gibt es ja, dann auch zu Werder Bremen wechselt? Hier ist Felix.
Moin Tobi, besten Gruß aus Bremen. Ich will ganz ehrlich sein, hättest du mich vor 7, 8 Wochen gefragt, wie es denn um die europäischen Ambitionen von Werder steht, dann hätte ich dich wahrscheinlich an die nächste Nervenheilanstalt überwiesen. Aber 5 Siege aus den letzten 6 Spielen, die bringen Werder schon in eine Art Pole-Position und das, obwohl sie ja noch 2 Punkte Rückstand auf die Conference League haben. By the way, nur 4 auf die Champions League. Wie banane ist das denn? Und der Grund dafür ist das Restprogramm. Sie spielen gegen St. Pauli, gegen Union Berlin, dann gegen Leipzig, was ja schon so eine Art Konkurrent ist um die internationalen Plätze und dann zum Abschluss gegen Heidenheim. Da ist schon noch was zu holen und der Tisch ist an sich reich gedeckt für Werder. Das Problem, wann immer der Tisch in den letzten Jahren reich gedeckt war, ist Werder aufgestanden, hat die Serviette auf den Teller gefeuert und hat gesagt, boah, doch kein Hunger. Und den Hunger, den müssen sie natürlich zeigen in den letzten Spielen. Dann ist vielleicht Europa drin. Und dann könnte auch dieses Szenario mit Julian Brandt ein Tick weit realistischer werden, denn Julian Brandt ist gebürtiger Bremer, hat aber nie für Werder gespielt. Vielleicht steht das noch so ein bisschen auf seiner Bucketlist. Seine Familie ist tief verwurzelt hier in der Stadt. Und wenn dann Werder noch international spielen würde und ein bisschen Geld zur Verfügung hätte und Julian Brandt aber trotzdem bereit wäre, gewisse Abstriche zu machen, dann kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht ein Match made in heaven werden könnte. Werden spannende Restwochen in dieser Saison. Gruß, bis bald.
Ganz schön viel Konjunktiv, aber.
Ja, und schöner Vergleich mit dem Tisch.
Ja.
Also ich finde, ehrlicherweise klingt das für mich eher nach Bremer Polterabend, weil jetzt auch das klar ist, dass Oliver Burke gehen wird. Ich könnte mir vorstellen, der war ja so der Spieler mit dem größten Momentum bei den Bremern im Moment. Also klar, Marco Friedl, Mitchell Weiser, auf jeden Fall auch super wichtig. Aber es war ja so diese Märchenerzählung von, hat die ganze Zeit keine Rolle gespielt zu, macht jetzt die Tore für die Bremer. Und dass der sagt, nö, ich möchte nächste Saison lieber bei Union spielen. Und halt anscheinend ja nicht daran glaubt, dass Bremen international spielen wird mit ihm zusammen dann, beziehungsweise ihm das nicht das wert ist, auf sehr viel Geld zu verzichten. Das könnte schon so einen Knick reinbringen.
Ich glaube, dass das aber eine saubere Trennung ist. Also der hat sich jetzt nicht gegen Bremen entschieden, sondern für das Geld. Der verdient bei Union, ich habe da Zahlen gehört, die sind weit über dem, was er in Bremen bekommen würde. Und dann kannst du es so einem Spieler nicht verübeln. Wir reden da ja nicht über einen, der entweder 15 oder 17 Millionen verdient, sondern in seiner Range macht das schon noch einen Unterschied, ob du dann, ich glaube, 1,8 waren es bei Union.
Ja, das habe ich auch gelesen, ja.
Und bei Bremen halt sehr viel weniger.
Aber ich finde so, wie der Verein das kommuniziert hat, weil das klingt ja schon eher nach so Nachtreten, wir hätten ihn gerne gehalten, aber er wollte lieber gehen. Und das, glaube ich, kann halt so ein bisschen, ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach jetzt nicht mehr spielen wird.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, alle Mitspieler von ihm sagen ja auch, das ist ja ein super Typ, der sorgt für ein super Klima, das wird jetzt irgendwie nichts vergiften oder so. Und es hat sich ja, also er war ja jetzt nicht die ganze Saison lang eine tragende Säule, sondern das kommt jetzt relativ spät, dass er sehr wichtig geworden ist. Du kannst dich ja nicht darauf verlassen, dass das in der kommenden Saison dann über die ganze Saison so sein wird.
Nee, aber damit zusammen, also mit seinem Aufschwung kam ja auch der Bremer Aufschwung, dass die jetzt hier 4 Spiele hintereinander gewonnen haben und eben deswegen auch wieder von Europa bzw. von der Champions League träumen können.
4-mal hintereinander gewonnen, die längste Siegesserie für Werder seit über 10 Jahren und jetzt eben gegen St. Pauli, das ist natürlich auch nicht einfach.
Ja.
Die sind vor allem auswärts stark, die haben schon 5-mal auswärts gewonnen und haben mit, weil ich eben den Trainer des Jahreskandidaten ansprach, mit Alexander Blessin, einen anderen Trainer des Jahreskandidaten, finde ich.
Absolut.
Oder?
Ja, also ich finde, so die ersten 3, 4 Spiele musste der ja auch sehr viel Kritik für sein System einstecken. Und er hat aber Stück für Stück gezeigt, dass er zu St. Pauli passt, dass die Spieler zu seinem System passen. Und vor allem, du musst erstmal so eine gute Defensivleistung hinbringen als Aufsteiger. Mhm. Und das ist ja auch der Erfolg. Hätten die jetzt noch einen, der da vorne die Tore macht? Ich hab's, glaube ich, schon mal gesagt, die könnten auch um Europa mitspielen.
Aber es war natürlich nicht nur hinten reinstellen und mauern, ne? Die haben schon auch nach vorne hin versucht und auch wirklich ansehnlich dann auch gespielt und sind völlig verdient jetzt oder bleiben völlig verdient in der Liga.
Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Bremen das Spiel gewinnen wird gegen St. Pauli.
Das ist ein anderes Thema. Ich wollte jetzt gerade nochmal kurz bei Blessin bleiben, weil da stellt sich natürlich jetzt dann die Frage, bleibt der beim FC St. Pauli? Denn der wird jetzt dann auch heiß umworben, ne? Das ist dann immer der Fluch der guten Tat.
Ja, aber ein Kandidat ist ja Wolfsburg.
Leipzig auch. Und er kommt ja aus Leipzig oder hat ja eine große Vergangenheit.
Da denke ich mir, aber du hast bei beiden Vereinen gesehen, dass du nicht unbedingt eine lange Zeit dort als Trainer bleibst, je nachdem, ob es läuft oder nicht. Und ich bin ja immer Fan davon, wenn du Erfolg hast, dann koste ihn auch aus. Also wenn du St. Pauli in der Liga hältst, dann spiel doch auch noch das nächste Jahr Bundesliga
aber
mit
Aber was
denen.
Soll dann jetzt noch kommen? Er hat jetzt den Aufstieg geschafft. Beziehungsweise er hat den Klassenerhalt geschafft, meine ich. Was soll noch kommen? Also mehr geht für St. Pauli in der ersten Liga nicht. Und dann spielt auch wieder das Geld eine Rolle, wenn du nach Leipzig gehen kannst, möglicherweise Champions League spielen kannst als Trainer und er kennt das System,
aber du
RB.
Hast einen
und
viel größeren Druck. Also du musst dann halt auch erstmal. Ich finde, er hat aus St. Pauli das Beste rausgeholt, was man aus dieser Mannschaft rausholen konnte. Ob er das auch in einem Champions League Club schafft, ist dann halt nochmal die andere Sache. Und ich bin auch wirklich kein Fan davon, immer dieses so schnell den nächsten Schritt gehen. Also nur weil du ein Team in der Klasse gehalten hast, heißt das nicht, dass du ein Team in der Champions League halten
aber
kannst.
Aber wenn morgen RTL bei dir anruft und sagt, Anne, hier, wir machen mal einen Podcast zur Bundesliga und du kriegst das Doppelte von dem, was du...
Dann sage ich, aber die besten Kollegen habe ich ja hier im Bundesliga-Update.
Oh, schöner wird es nicht mehr. Wir können allerdings doch nicht aufhören, wir müssen noch ein bisschen weitermachen. Es gibt natürlich noch ein paar mehr Teams, die noch auf Europa schielen. Da wollen wir jetzt aber eher den Fokus auf den Abstiegskampf legen, denn da sind die auch alle mit beteiligt jetzt am Wochenende. Im Abstiegskampf gibt es drei Partien, also drei Vereine, die noch eine Rolle spielen. Da geht es dann darum, wer erreicht die Relegation. Und wir beginnen mal mit Heidenheim in Stuttgart am Freitagabend. Heidenheim musste also vorlegen. Ist aber jetzt auch aktuell wieder in einer etwas schlechteren Phase, seit 3 Spielen kein Tor geschossen. Ich glaube auch sie schielen schon auf das direkte Duell gegen Bochum am übernächsten Spieltag, müssen dann jetzt sehr aufpassen, dass sich einige Spieler nicht eine Gelbsperre abholen, da sind einige gefährdet.
Ja.
Das heißt, was bedeutet das für das Spiel in Stuttgart?
Ja, das ist dann halt so die Frage, wenn Stuttgart wirklich komplett mit der Saison schon abgeschlossen hat, könnte das ja nochmal so ein Spiel werden wie gegen Union, dass du einfach vogelwild und alles nach vorne werfen und ja, wir lassen jetzt die Defensive mal ein bisschen links liegen. Ich glaube aber nicht, dass Heidenheim auf dem Niveau mitmachen kann wie Union und natürlich wird Heidenheim hinten halt auch nicht aufmachen. Die werden ja erstmal versuchen, gegen Stuttgart lange die Null zu halten und dann irgendjemanden im Team zu finden, der ein Tor machen kann. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass es eher zäh wird.
Und um es nochmal deutlich zu machen, 6 Spieler sind von einer Gelbsperre bedroht, unter anderem Mainka und Dorsch, also da sind auch wirklich wichtige dabei. Mhm. Und noch was Kurioses, Heidenheim hat in der Bundesliga bisher 3-mal an einem Freitag gespielt, immer gegen Dortmund. Und jetzt hat man zum ersten Mal gegen den VfB und müssen dann eben vorlegen.
Aber ey, da sind ja auch, also Dortmund ist ja mittlerweile wieder VfB von den Spielern her.
Ungefähr. Am Samstag geht es dann weiter mit Holstein Kiel gegen Gladbach. Also Kiel mit 19 Punkten, aktuell ja Tabellenletzter. Und da weiß man auch nicht so genau, was kann Kiel jetzt eigentlich noch? Dann holen sie auf einmal den Punkt gegen Leipzig.
Mit tatkräftiger Mithilfe der Leipziger, das ist halt das Ding. Aber ich glaube, das Spiel kann wesentlich offensiv spannender werden, weil das sind ja irgendwie die beiden Teams, die meisten Torschüsse zulassen. Mhm. Jetzt nicht Gladbach nicht die meisten Tore, das ist dann Kiel, aber ich kann mir vorstellen, dass da mehr Feuer drin ist und das schöner zum Ansehen ist.
Aber Kiel seit 6 Heimspielen auch ohne Sieg, da ist der Druck natürlich groß und wie gesagt, Gladbach hat ja auch vielleicht noch ein bisschen was vor. Ja, und dann gibt es am Sonntag noch Bochum gegen Union Berlin. Das Rückspiel quasi vom Feuerzeugwurfspiel, das war ja in der Hinrunde der große Skandal und für Bochum ist es das nächste Must-Win-Spiel, das sie nicht gewinnen wahrscheinlich.
Ich finde, das ist auch immer so der Punkt, dass da eben 2 Punkte bei Bochum gut geschrieben sind und eigentlich dass ja noch nicht ganz abgeschlossen ist, die Sache. Dass es ja sogar sein könnte, dass Bochum diese 2 Punkte nochmal verliert und dann brauchst du gar nicht mehr auf den Relegationsplatz zu schielen. Und ich kann mir vorstellen, für Union geht es jetzt um nicht mehr viel. Die haben den Klassenerhalt vergangenes Wochenende klar gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass in diesem Spiel geht es quasi um eine Revanche. Also
wegen dieses Skandals aus der Hinrunde?
Ich glaube schon, ja. Also das hat Union schon auf jeden Fall beschäftigt. Die hatten, glaube ich, auch ein bisschen Angst zwischendrin, da nochmal so richtig reinzurutschen in den Kampf um den Klassenerhalt. Und dass das jetzt die Möglichkeit ist, so ey, wir können komplett befreit aufspielen. Wir haben unser Saisonziel erreicht. Wir bleiben in der Bundesliga und wir wollen euch jetzt mal zeigen, dass ihr nur am grünen Tisch gegen uns gewinnen könnt.
Das sind die beiden Teams mit der schlechtesten Passquote. Das wird vielleicht fußballerisch kein Leckerbissen, aber das wird dem Bochumern egal sein. Die haben jetzt 5-mal hintereinander verloren. Die müssen das gewinnen. Vor allem, wenn am Freitag Heidenheim dann in Stuttgart verliert, dann hat Bochum ja wirklich die Chance, vorbeizuziehen. Und dann gibt es eben dieses direkte Duell gegen Heidenheim am übernächsten Spieltag. Die alle beschäftigen sich gedanklich noch nicht wirklich mit der zweiten Liga, glaube ich. Wir aber schon. Und zwar jetzt. Das haben wir vorher angekündigt. 31. Spieltag steht an, aber erstmal gab es ganz viel Trainerbeben in Liga 2. Früher hätte man gesagt, mit einem Wert auf der Richterskala. Also es hatte einen Wert auf der Richterskala zwischen 04 und 96. Also da war ja alles mit dabei. Wir beginnen mal mit Hannover. Hannover trennt sich von André Breitenreiter. Und ich frage mich, warum jetzt? Also warum jetzt noch?
Weißt du, wem das gefällt? Stefan Leitl. Ich kann mir vorstellen, dass der wirklich mit einem Grinsen da sitzt und sagt, schlechter wärt ihr mit mir auch nicht gefahren. Und ich glaube wirklich, dieser Trainerwechsel von Leitl zu Breitenreiter war der größte Fail in dieser Saison.
Genau, als Leitl gefeuert wurde, kurz vor Weihnachten, hatte Hannover 2 Punkte Rückstand auf die Relegation. Jetzt sind 6, also das ist natürlich rechnerisch noch möglich, aber dafür sind zu viele Teams dazwischen. Es übernimmt jetzt erstmal der Co-Trainer Lars Bahlemann und die U19 und U17 Trainer Dirk Lottner und Christian Schulz. Und dann geht es halt darum, wer wird der neue Trainer in Hannover?
Ja, Markus Anfang wäre ja jetzt frei.
Es gibt einige, die frei sind. Clublegende Steven Cherundolo ist ein Kandidat, der aktuell noch Trainer ist vom Los Angeles FC, der hört da auf. Das wäre sicherlich auch eine romantische Lösung. Aber wie gesagt, warum machst du es jetzt, 4 Tage vor Schluss, wo man ja eigentlich nichts mehr erreichen kann? Also das, vielleicht glaubt man doch noch dran, ich weiß es nicht.
Ich weiß gar nicht, ob die wirklich noch daran glauben, weil das, also es sind 6 Punkte bei 4 Spielen und es sind einige Teams dazwischen noch, die du hinter dir lassen müsstest. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie ihm gesagt haben, im Sommer bist du weg und dann hat er gesagt, ja, dann gehe ich direkt.
Ja. Auf Schalke ist es ein bisschen anders gelaufen, nämlich eben genau so. Da hört Kees van Wonderen nach der Saison auf. Der Kees ist gegessen, um auch den nicht liegen zu lassen. Und das hatte sich ja angekündigt. Er hatte das selber schon gespürt. Und Schalke will sich ja eben ein bisschen neu aufstellen, jetzt auch mit Frank Baumann. Und da ist die Frage, wer macht's da? Auch da ist natürlich André Breitenreiter jetzt ein Name, ne? Der war schon mal auf Schalke. Der ist auf Schalke entlassen worden, da waren die 5. in der Bundesliga und waren in der Europa League irgendwie in der Zwischenrunde. Also davon träumt Schalke ja heute.
Ja, ja, also da weißt du aber auch, wie lange das her ist.
Ja, Markus Anfang ist, glaube ich, der heißeste Name, da hat man den Anfangsverdacht. Ne? Das muss alles raus heute.
Ich könnte mir tatsächlich bei Schalke Lukas Kwasniok gut vorstellen.
Ja.
Das wäre halt einfach einer, auch so diese Jobbeschreibung, sie wollten doch irgendwie jemanden, also eine Mannschaft, die emotional verteidigt und die den Zug nach vorne hat und so, das haben sie ja irgendwie geschrieben in der Mitteilung und ich finde, da passt er halt dazu, weil von denen, die jetzt frei geworden sind, finde ich, ist er derjenige, der am meisten auch an der Seitenlinie mitgeht.
Aber besonders schön ist ja dann jetzt die Geschichte, dass der nächste Gegner, das FC Schalke, ist ausgerechnet der erste FC Kaiserslautern, also der Verein, wo Markus Anfang ja jetzt in dieser Woche gehen musste. Gucken wir da nochmal auf die Tabelle, Lautern 3 Punkte hinter der Relegation, also da ist auch noch alles drin. Und dann eben die Entscheidung, das reicht uns nicht mit Markus Anfang, Thorsten Lieberknecht übernimmt. Auch eine sehr romantische Lösung, auch er kehrt in seine Heimat quasi zurück. Und unsere Kollegin und Lautern-Reporterin Desiree Krause, die ordnet das erstmal ein und sagt, ja, gelingt mit dem neuen Trainer jetzt dann doch noch der Aufstieg in die Bundesliga?
Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wen man beim FCK fragt. Fragst du die Verantwortlichen, die diese Entscheidung getroffen haben, dann glauben die natürlich dran, dass es mit dem neuen Trainer klappen kann. Sonst wechselt man auch nicht 4 Spieltage vor Saisonende den Coach und vor allem entlässt man eben nicht den Coach, der eigentlich sein Saisonziel erreicht hat, nämlich eine Saison zu spielen, in der man nichts mit dem Abstieg zu tun hat, in der man sorgenfrei durchgehen kann. Genau das hat Markus Anfang geschafft und muss jetzt trotzdem gehen. Und das sorgt auch dafür, dass viele Fans eben das ein bisschen anders sehen und nicht dran glauben, dass das die richtige Entscheidung war und dass das jetzt hilft, den Aufstieg wahrzumachen. Die haben tatsächlich auf die Kontinuität gesetzt. Die haben gehofft, dass man jetzt mal langfristig mit einem Trainer zusammenarbeitet, was man beim FCK ja in den letzten Jahren nie geschafft hat. Und die hätten auch in Kauf genommen, dass es dann eben diese Saison nicht klappt mit dem Aufstieg. Jetzt ist man von diesem Weg aber wieder abgekommen, eben um dieses kurzfristige Ziel doch noch zu erreichen. Das macht viele wütend. Und viele sagen eben, nee, das war definitiv die falsche Entscheidung, auch wenn Thorsten Lieberknecht an sich als Nachfolger für Markus Anfang keine schlechte Entscheidung für die Fans ist. Der ist natürlich immer mal wieder Thema gewesen. Das ist ein Pfälzer Junge, hat Stallgeruch, das ist alles wichtig. Und er selbst glaubt natürlich dran, dass er es schaffen kann, sonst nimmt er diesen Job nicht an. Er hat uns gestern verraten, am wichtigsten ist für ihn, dass die Jungs so ein bisschen die Fesseln verlieren, befreit aufspielen. Es gibt jetzt auch nicht mehr so viel zu verlieren und vor allem, dass sie auf Sieg spielen, wenn sie in die Spiele reingehen. Nicht wie zum Beispiel zuletzt gegen Braunschweig, den Tabellen 15., wo danach alle gesagt haben, ja, wir wollten hier zu Null spielen. Das ist nicht Betze-Fußball. Das hat vielleicht auch Markus Anfang am Ende so ein bisschen das Genick gebrochen. Das will Thorsten Lieberknecht verändern, will auf Sieg spielen. Das muss der FCK auch, denn das hat man in dieser Saison gesehen. Oft war die Defensive nicht ganz so doll, aber mit der Offensive hat man es dann halt ausgeglichen. Dann konnte man auch mal 2 Tore fangen, wenn man 3 geschossen hat. Und das ist jetzt wohl der Plan für die letzten 4 Spiele. Sonntag gegen Schalke geht's los. Da wird sich zum ersten Mal zeigen, ob der Trainereffekt einsetzt und ob der FCK doch noch die Chance hat, vielleicht zurück in die Bundesliga zu kehren.
Desiree Krause, die übrigens auch einen Videopodcast macht zum 1. FC Kaiserslautern. Dein FCK heißt das Format bei YouTube. Die nächste frische Folge gibt es dann am Montag nach dem ersten Spiel von Lieberknecht. Ja, was denkst du? Also ich glaube ja, der Move, jetzt den Trainer zu wechseln, zeigt einfach, dass sie es unbedingt wollen. Es war nie das erklärte Ziel, aufzusteigen, aber wenn du so nah dran bist, zeigt es jetzt einfach, die Chance wollen wir nutzen.
Das ist doch eigentlich frühzeitig für den FCK. Die haben doch auch schon mal kurz vor der Relegation den Trainer gewechselt.
Also, Marco Antwerpen lässt grüßen. Ja,
genau. Naja, Markus Anfang war ja eigentlich derjenige, der immer nach außen gesagt hat, das Wort mit A werden wir nicht verwenden und so eigentlich so versucht hat, den Druck klein zu halten oder vielleicht auch wirklich gesagt hat, lass uns die Saison ordentlich zu Ende spielen und dann nächstes Jahr das angehen. Wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen. Andererseits, sie sind noch nah da dran. Ich weiß aber halt nicht, ob das System, also ob das jetzt funktioniert, da einen neuen Trainer, der halt jetzt auch schon länger raus war, hinzustellen und in 4 Spielen, also der Druck ist ja unfassbar hoch, wenn du sagst, so, wir holen einen neuen Trainer und der muss jetzt sofort liefern, damit wir irgendwie noch in die Aufstiegsränge kommen.
Ja, aber Lieberknecht hat natürlich ordentlich Kredit, ne? Der ist, glaube ich, jetzt schon Fanliebling. Ich glaube nicht, dass sie enttäuscht sind, wenn der Aufstieg nicht klappt, aber durch die Konstellation in der zweiten Liga wird es halt nie wieder so einfach wie jetzt aufzusteigen. Und die Möglichkeit ist eben irgendwie immer noch da.
Ich finde, es kommt auch ein bisschen drauf an, wer da runterkommt, ne?
Du meinst für die kommende Saison dann? Ja gut, das kannst du ja eh nie vorhersehen. Aber jetzt ist ja aktuell noch die Chance da, weil irgendwie dieses Schneckenrennen, keiner will so richtig. Und du kannst Markus Anfang keinen großen Vorwurf machen. Er hat das Saisonziel eigentlich erreicht, aber du weißt auch nie, was passiert im Hintergrund. Er ist, glaube ich, kein ganz einfacher Trainer. Ist bestimmt auch in der Konstellation damit Thomas Heng, vielleicht hat es einfach nicht so richtig gut funktioniert. Ja, und jetzt haben sie eben dann gegen Schalke das Duell und dann spielt Lautern noch gegen Karlsruhe, Darmstadt und dann ist natürlich das letzte Spiel in Köln. Also das ist ja wie gemalt.
Ja.
Von der Dramaturgie.
Ja, das auf jeden Fall. Also du hast noch diese Derby-Stimmung dann mit Karlsruhe. Also emotional sind das auf jeden Fall richtig krasse letzte Spiele. Und dafür ist Lieberknecht auch der richtige Trainer, glaube ich. Sportlich weiß ich nicht, ob das so sinnvoll war, ob man nicht lieber die Saison mit Anfang abgeschlossen hätte.
Aber Lieberknecht weiß auf jeden Fall, wie man aufsteigt. Das hat er schon einige Male unter Beweis gestellt und ich mag den total gerne. Ich kenne ihn noch aus seiner Zeit in Duisburg. Super sympathischer Trainer, natürlich auch ein Streitbarer, der auch mal aneckt. Aber das passt da natürlich jetzt. Ne? Diese lauterer Vergangenheit von ihm war, glaube ich, schon häufig der Wunsch da, ihn mal zu holen. Das hat da nie so richtig gepasst. Und jetzt ist er da und wir sind gespannt, wie das ausgeht dann am Sonntag gegen Schalke. Schauen wir zum Schluss noch ganz schnell auf das, was sonst noch passiert in der zweiten Liga. Der Tabellenführer, der 1. FC Köln, der spielt Sonntag in Hannover. Die Kölner werden sich auch denken, na vielen Dank, dass er jetzt nochmal den Trainer wechselt.
Naja, aber das hat ja bei Hannover nicht funktioniert. Im Winter vielleicht funktioniert es dann
ja
jetzt auch
aber
nicht.
Trainerwechseleffekt ist ja immer unberechenbar. Ja. Der zweite, der Hamburger SV, empfängt am Sonntag Karlsruhe. Natürlich muss Davy Selke wieder in die Startelf, da sind wir uns einig, oder?
Ja. Also wenn der HSV aufsteigen will, ja.
Gibt da ja auch noch die ganz verrückte Konstellation um den Vertrag von Davy Selke, der sich verlängert, wenn Selke 25 Einsätze macht in dieser Saison. 23 hat er schon. Und wenn er in der Startelf steht, dann kommt ein Einsatz dazu. Wenn er nur eingewechselt wird, ist es nur ein halber Einsatz, der dazu kommt.
Ja, also muss er in der Startelf stehen.
Ja, der ist ja Top-Torschütze in der zweiten Liga. Dass der da draußen geblieben ist, das hatte Gründe. Aber ich glaube, er ist einfach auch von der Mentalität jetzt nicht verzichtbar.
Nee,
für den HSV.
Nee, eigentlich nicht.
Ja, Magdeburg, der aktuell Dritte, spielt bei Hertha BSC mit 15.000 Gästefans. Also da ist mal wieder viel los im Gästebereich in Berlin. Und dann gibt es noch das Verfolgerduell. Da guckt Anne genau hin. Fünfter gegen Vierter, Paderborn gegen Elversberg.
Ja, gucke ich auf jeden Fall genau hin, weil es spannend wird, wer auf den Relegationsplatz springt. Weil ich glaube, da haben die beiden gute Karten, ja, je nachdem, wer gewinnt.
Und dann haben wir noch das Topspiel am Samstagabend, auch noch aufstiegsrelevant, Düsseldorf gegen Nürnberg. Ein spannendes Wochenende steht an. Mit dir im Radio?
Am Sonntag.
Okay. Und mit uns dann auch am Sonntag, ja, in diesem Podcast. Also, wir hören uns dann, also wir machen den am Sonntag und ihr hört den am Montag, das Bundesliga-Update mit einem Rückblick dann aufs Wochenende. Bis dahin eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.